Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Heike Sikuni, hallo. Ja, und in Domradio Reisen, da sind wir heute unter anderem unterwegs in Chile. Das ist ein schmales, langgestrecktes Land. 4000 Kilometer lang erstreckt es sich zwischen Anden und Pazifik in Südamerika. Da spielen natürlich Straßen eine wichtige Rolle. Eine ganz besondere Straße werden wir heute kennenlernen. Aber wir haben auch einen Mann zu Gast, der mit seinen Eltern und seinem Bruder eine ganz besondere Reise nach Chile unternommen hat. Er ist nämlich ausgewandert dorthin. Seine Eltern bewirten heute selbst Reisende in dem Land. Und er versucht, in der Landwirtschaft neue Wege zu gehen. Alles das heute in Domradio Reisen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, es gibt ja viele Menschen, die lieben Auswanderershows, weil sie sich gerne angucken, wie andere ein komplett anderes Leben meistern müssen. Und dann will man sich vielleicht was abgucken. Oder es ist genau die Portion vor dem Fernseher, die man sich traut, an Abenteuer doch mal zu wagen, weil ein eigenes Auswandern, warum auch immer, nicht in Frage kommt. Wir haben heute einen Auswanderer hier. Er heißt Marco Benzin. Vor 9 Jahren ist er mit seinem Bruder und seinen Eltern nach Chile ausgewandert. Schön, dass Sie da sind, Herr Benzin.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Damals, das war Ihr Vater, Ihre Mutter, Ihr Vater war schon über 60, Ihre Mutter über 50, Sie waren 21, auch schon erwachsen. Wie kommt es, dass man da mit den Eltern zusammen auswandert?
Also wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis in der Familie, haben seit Kind auf an eigentlich in dem elterlichen Betrieb und auch auf unserem Pferdegestüt mitgeholfen, mitgearbeitet. Und das war nicht von Anfang an klar, sondern wir haben beide unsere Ausbildung gemacht, waren auch in der Welt unterwegs, auch unabhängig von unseren Eltern. Und dann hat sich das aber irgendwie ergeben, dass sich da die Träume und Vorstellungen überschnitten haben und wir gesagt haben, okay, gemeinsam ist man stärker, wir kennen uns, wir vertrauen uns, warum machen wir das nicht zusammen?
Wir fangen einfach nochmal von vorne an und zwar in Chile. Warum in Chile?
Das ist eine längere Geschichte, die ich versuche kurz darzustellen. Wir haben im Grunde genommen ein Pilotprojekt gehabt hier in der Nähe von Köln mit den Pferden, mit Gästen, mit Touristen, mit einer ganz kleinen Landwirtschaft und haben dann gesagt, um das wirklich gut darbieten zu können, brauchen wir mehr Platz, brauchen wir richtig saubere Luft, brauchen wir einen Ort ohne Zivilisation und wirklich eine reine Natur und haben uns in der Welt umgeguckt und waren in Kanada, in Südamerika unterwegs, in den USA. Und sind letztendlich wegen Kontakten in der Firma, die wir damals noch hatten, wegen Familie in Santiago, die über einen Urgroßvater dahin ausgewandert ist und anderen Zufällen im Süden von Chile hängen geblieben und haben uns entschieden, das da zu machen.
Weil Chile an sich ist ja auch nochmal sehr lang, 4000 Kilometer, wie findet man da den richtigen Platz?
Wir haben uns insgesamt 15 Plätze angeguckt. Und für uns war wichtig, dass es ein bisschen das Klima und die Umstände auch sind, an die wir gewöhnt sind. Also es sollte schon grün sein und nicht Wüste und auch genug Wasser vorhanden für Landwirtschaft. Trotzdem aber ein bisschen mehr Sonne und so ein bisschen mediterranes Klima. Und dafür ist die Zone von Temuco, wo wir jetzt sind, sehr, sehr gut geeignet oder die Araucanía.
Und das Areal heißt ja schon wunderschön Funda Laguna Blanca. Also das lässt schon darauf schließen, da gibt es eine Lagune, da gibt es Wasser.
Genau. Ja, wir haben in dem Grundstück drin bewirtschaften wir oder haben wir einen eigenen Bergsee, der am Fuß von einem Vulkan liegt, mit 60 Hektar Wasserfläche und guten Bioforellen, wenn man so will, weil der See keine Kontamination von außen hat und auch nichts zugesetzt wird. Und heißt Lagune, ist aber ein Bergsee.
Und dahinter steht ein Berg, das ist ein Vulkan sogar.
Genau, das ist der Vulkan Tolhuaca. Der ist mal durch eine Implosion geteilt worden. Das heißt, man sieht nur noch den halben Vulkan. Dadurch hat es auch ein bisschen eine Form eines Gebirges und nicht eines normalen Vulkans, so eine Kegelform. Das ist der Lonquimay, der ist nebenan. Und das ist ein sehr interessantes Bild, also das findet man so in der Welt. Also es gibt Leute, die sagen, es ist einer der 10 schönsten Plätze von Chile und der 50 schönsten Plätze der Welt, weil einfach dieser See am Fuß von diesem Berg liegt.
Und Sie sagten eben, das Klima ist so ähnlich wie bei uns. Im Moment ist bei Ihnen ja Sommer.
Ja.
Wie sieht das jetzt aus bei Ihnen?
Bei uns sieht es so aus, dass wir natürlich viel mehr Sonne haben und ein bisschen mehr Wärme, als das hier in Deutschland der Fall ist. Aber es ist gemäßigt, also es sind 27 Grad, 28 Grad und es regnet so einmal alle 2 Wochen, würde ich sagen.
Das hört sich alles ziemlich paradiesisch an, aber dass es gar nicht so einfach ist, zu starten in so einem Fleckchen Erde, wo vor Ihnen ja eigentlich nur Natur war. Darüber reden wir gleich weiter mit Marco Benzin. Fundo Laguna Blanca, so heißt das Gelände in Chile, in das vor 9 Jahren Marco Benzin mit seiner Familie ausgewandert ist. Das ist ein 3000 Meter hoher Vulkan, 60 Hektar Lagune, 1250 Hektar Land. Und da war nichts, bevor Sie da hingefahren sind.
Das ist richtig. Das war also eine Hochalm, und wo man im Grunde genommen früher Holz rausgeholt hat und ein paar Rinder hingestellt, aber es war Natur, richtig.
Und wie haben Sie dann ganz praktisch angefangen?
Ganz praktisch haben wir angefangen mit der sogenannten Cabaña. Das war das allererste Haus, was wir gebaut haben, zusammen mit einem Freund über den damals noch nicht ausgebauten Weg mit einem Pickup selber Holz und Werkzeug hochgefahren. Also ganz praktisch haben wir hier von Deutschland 2 Kubikmeter Luftfracht mit Werkzeug mitgenommen und haben dann im Grunde genommen mit Handwerkzeugen dieses erste Haus gebaut, zusammen mit meinem Bruder und einem Freund hier aus dem Bergischen. Es war eine sehr interessante Erfahrung, weil wir im Grunde genommen im Zelt leben mussten, weil wir am Lagerfeuer gekocht haben, weil wir uns am Bach geduscht haben und wirklich ein halbes Jahr gelebt haben, wie vor 300, 400, 500 Jahren oder vielleicht auch 1000.
Und was war so die Erkenntnis aus dieser Zeit?
Man findet in so einer Zeit auf der einen Seite natürlich ein Stück weit zu sich selbst. Auf der anderen Seite merkt man, dass manche Dinge aus dem Leben, wie wir es heute kennen, gar nicht so wichtig sind. Man braucht 4 bis 5 Stunden, um sein tägliches Leben zu beschreiten, also um zu spülen, um zu kochen, um sich zu waschen, also fast den halben Tag. Also man merkt, was das heutige Leben einem vereinfacht, und man kriegt ein Bewusstsein für fließendes Wasser, für eine Toilette und für ganz so banale Dinge, sag ich mal.
Mhm. Ja. Ihre Eltern haben Sie ja auch erstmal ein halbes Jahr alleine fahren lassen, weil die gesagt haben, fangt ihr schon mal an, wir kommen dann später. Gab es da Nachbarn, gab es da Handwerker, gab es da irgendjemanden in diesem Gebiet, der dann auch geholfen hat?
Wir haben das am Anfang versucht, da Leute mit einzubeziehen, aber es ist natürlich, in Chile ist die Lebensform auf solchen Betrieben ein bisschen eine andere. Also die Leute machen das eher so von außen und leben nicht selber auf ihren Höfen oder nur selten. Und es war den Einheimischen dann am Anfang ein bisschen suspekt, was da 3 junge Leute aus Deutschland auf so einem riesigen Grundstück tun. Und insofern haben wir das dann alleine durchgezogen, also 5 Tonnen Zement mit der Hand gemischt und das Haus alleine aufgebaut. Es gab immer mal wieder Menschen, die uns was gefahren haben, die uns irgendwo unterstützt haben, mit Sicherheit. Aber dieser Anfangsschritt, den haben wir wirklich zu 90% alleine gestaltet.
Und auf was für Schwierigkeiten stößt man dann noch, wenn man in einem fremden Land oder in Chile jetzt so anfängt?
Also ein Thema, kann sich jeder vorstellen, ist die Sprache. Ich hatte im Abitur Spanisch, aber habe da nicht wirklich Wert drauf gelegt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich mal in Südamerika arbeiten werde, zu dem damaligen Zeitpunkt. Also da gibt es viele Missverständnisse, oder man muss eben mit Händen und Füßen sich ausdrücken, wenn man irgendwas möchte. Und es ist eben auch eine andere Kultur, die man erstmal kennenlernen muss und verstehen möchte und muss, wie die anderen Menschen leben, was die da tun, und das dauert eben eine Zeit lang.
Gibt es sowas wie Baugenehmigungen, Bauvorschriften, oder kann man einfach loslegen?
Also es gibt so Regeln, dass man zum Beispiel sagt, auf dem Land darf man bis zu 500 Quadratmeter bauen, ohne im Grunde genommen eine Baugenehmigung zu haben, wenn die Gebäude der Land- oder Forstwirtschaft im Grunde genommen dienen. Danach, wenn es jetzt in den kommerziellen Bereich geht, da muss man natürlich sich mit den Gemeinden und Städten auseinandersetzen und auch Genehmigungen holen, genau wie hier.
Und wie sieht das jetzt aus? Wo leben die nächsten, wo ist das nächste Dorf, die nächsten Menschen von Ihrem?
Also wir leben 20 Kilometer von dem Dorf Cuacautín entfernt. Das hat so 25.000 Einwohner ungefähr heutzutage. Und diese 20 Kilometer davon sind 14 Schotterstraße und 6 geteert. Da braucht man so eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis man da ist.
Straße war jetzt schon das Stichwort. Wir reden gleich hier in Domradio Reisen über eine Straße, die Carretera Austral. Kennen Sie die?
Die kenne ich, bin aber leider aufgrund der vielen Arbeit, die bei uns auf dem Fundo anfällt, noch nie drauf gewesen.
Können wir die gleich zusammen kennenlernen, ja. Marco Benzin. Gleich weiter hier. Erstmal geht's gleich um die Carretera Austral. In Domradio Reisen, da sind wir heute unterwegs in Chile, ein 4000 Kilometer langes Land, und da spielen Straßen natürlich eine große Rolle. Eine geradezu legendäre Straße ist die Carretera Austral im chilenischen Süden. Sie ist 1350 Kilometer lang, aber keine Autobahn, wie man vermuten könnte, sondern eine Schotterpiste, die mitten durch überwältigend schöne Landschaften führt. Außer einem geländegängigen Gefährt sollte man vor allem eins mitbringen: Zeit. Das hat Tini von Posa festgestellt, als sie auf der Carretera Austral unterwegs war.
Es ist Mitternacht. Am Hafen der chilenischen Stadt Puerto Montt sammelt sich eine Horde von Menschen mit großen Koffern, Kisten und Beuteln. Sie alle warten auf die Fähre, die ihren Kurs nach Chaitén nimmt, 200 Kilometer südlich von Puerto Montt. Die Reise soll etwa 10 Stunden dauern. Puerto Montt liegt 1100 Kilometer südlich von Chiles Hauptstadt Santiago entfernt. Bis hierhin führt eine gut asphaltierte Autobahn. Südlich von Puerto Montt beginnt die Carretera Austral, eine Schotterpiste, die zum Teil durch Seen und Flüsse unterbrochen ist. Reisende nehmen daher lieber den Landweg über Argentinien oder das Schiff. Mit an Bord ist der Patagonien-Experte Manuel, der in einem Tourismusbüro der weiter im Süden gelegenen Stadt Coyhaique arbeitet.
Wir haben einige Schwierigkeiten. Die Carretera Austral ist noch nicht auf dem Niveau der restlichen argentinischen Infrastruktur angekommen. Der Weg, der Transport und die Flüge sind noch überdurchschnittlich teuer. Aber die Schiffe fahren nicht so oft, wie sie es sollten. Außerdem ist die Carretera noch nicht fertig asphaltiert. Große Teile bestehen noch aus Erde und Schotter. Andererseits hat aber gerade diese Einsamkeit ihren ganz besonderen Reiz.
Am Hafen in Chaitén wartet gewöhnlich ein Bus auf die Passagiere, die weiter Richtung Süden fahren wollen. Aufgrund starken Windes dauert die Schiffsreise 2 Stunden länger als geplant. Der Bus ist bereits abgefahren, der nächste kommt erst in 3 Tagen.
Chaitén ist ein sehr schönes, liebenswürdiges und gemütliches Fleckchen Erde. Es kommen viele Menschen aus anderen Ländern her, was ich sehr schön finde. Natürlich ist es weit weg von allem, aber sehr, sehr schön.
Eine füllige Frau namens Maria Estelvina bewirtet in ihrem meeresblau gestrichenen Lokal Gäste mit Empanadas. Kleine gefüllte Teigtaschen mit Meeresfrüchten, Fleisch oder Käse. Sie freut sich über jeden Neuankömmling, denn im April ist hier die Hauptsaison vorbei und Gäste schlagen nur noch vereinzelt auf. Bis zum Vulkanausbruch im Mai 2008 haben in Chaitén rund 4000 Menschen gelebt. Anna, die hier einen kleinen Lebensmittelladen führt, erinnert sich an jene Nacht, als ob es gestern gewesen wäre.
Por cualquier cosa que pudiese pasar, interminable.
Ich ging vollständig angezogen ins Bett, weil ich nicht wusste, was passieren würde. Es war eine endlose Nacht, in der es ständig bebte. Gegen 6, 7 Uhr bin ich dann schließlich rausgegangen. Es hing ein schwerer Bleigeruch in der Luft. Man konnte kaum atmen.
Chaitén musste nach dem Ausbruch des gleichnamigen Vulkans vollständig evakuiert werden. Nur 700 Bewohner sind bis heute zurückgekehrt. Noch immer prägen das Dorfbild zum Teil zerstörte oder halb verschüttete Häuser. Es geht weiter in den Süden. Bis zur Stadt Coyhaique braucht der Bus etwa 10 Stunden. Die Carretera Austral führt nun ohne Unterbrechungen über Berge, durch dichte grüne Urwälder und an großen Seen vorbei, die bunte kleine Boote schmücken. Am Wegesrand der Carretera Austral sind Menschen und Häuser ansonsten rar. Insgesamt wohnen im chilenischen Patagonien etwa 110.000 Menschen auf einer Fläche von 150.000 Quadratkilometern. Coyhaique wirkt neben Chaitén und den anderen Dörfern an der Carretera Austral wie eine Großstadt. Wie an jedem Ort in Chile ist der zentrale Marktplatz auch hier der Dreh- und Angelpunkt. Hier liegt auch Manuels Tourismusbüro.
Coyhaique es la capital regional, es la ciudad en este caso más importante de la región de Aysén. Pero es una ciudad pequeña, tiene 40.000 habitantes. Nosotros siempre invocamos o invitamos a los turistas que llegan.
Coyhaique ist die Hauptstadt der Region Aysén, eine Kleinstadt von 40.000 Einwohnern. Wir raten den Touristen, von hier aus auf Entdeckungstour zu gehen, denn das Land hier ist noch sehr wild und ursprünglich. Die Region ist noch auf der Suche nach der eigenen Identität, aber die Natur spielt ganz klar die größte Rolle. Das ist also das Charakteristische. Man sollte ganz offen sein, die Gegend zu erkunden, denn es gibt bisher hier keinen vorgegebenen Rundweg.
Bewundern, sondern auch seltene Vögel, Füchse oder sogar Pumas. Thermalquellen laden zum Erholen ein. Riesige Gletscher und Vulkane prägen zusätzlich das Landschaftsbild. Die Naturgewalt, die Ursprünglichkeit und die Einsamkeit, auf die man entlang der Carretera Austral trifft, sind nur noch selten auf der Welt zu finden. Und das macht diese Gegend so einzigartig.
Tini von Posa hat berichtet über die Carretera Austral und gleich werden wir weiterhören, was diese Gegend so einzigartig macht, von dem Auswanderer Marco Benzin. So, heute zu Gast in Domradio Reise ist Marco Benzin. Er ist vor 9 Jahren mit seinen Eltern und seinem Bruder ausgewandert nach Chile an die Fundo Laguna Blanca. Das ist ein Gebiet von 1230 Hektar Land, ein Vulkan, ein See. Und eine Lodge ist mittlerweile entstanden, auf denen Sie Reisende begrüßen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie wohne ich da, wenn ich zu Ihnen reise?
Also, wie Sie schon erwähnt haben, wir haben eine kleine Sportlodge mit 5 Zimmern. Wir haben 2 sogenannte Cabanas. Das sind so kleinere Häuser, wo man als Familie unterkommen kann. Wir haben am See selber ein paar Campingplätze mit Lagerfeuerstelle und Kochstelle. Das ist im Moment so der Zustand, wie wir Leute unterbringen. Also Sportlodge heißt relativ rustikal, aber trotzdem komfortabel. Also es ist warm, es gibt ein schönes Bett, es gibt einen Kamin.
Fließend Wasser?
Fließend Wasser mittlerweile und was Leckeres zu essen von unserer Köchin, sowohl international als auch chilenische Küche. Und unser Hauptthema sind eben die Programme, also das, was man bei uns machen kann.
Und da ist mir als erstes aufgefallen, die Pferde. Auf Ihrer Homepage steht, man kann auf chilenischen und auf deutschen Pferden sich bewegen. Wo ist denn da der Unterschied?
Da ist der Unterschied, dass wir aus unserem Warmblutgestüt, was wir hier in der Nähe von Overath hatten, Pferde mitgenommen haben. Also die sind tatsächlich mit dem Flieger nach Chile geflogen und sind da jetzt zu Hause und nicht mehr in Overath. Und die anderen, das sind die Criollos, das sind die Pferde, die in Chile zu Hause sind. Die sind ein bisschen kleiner, ein bisschen geländetauglicher, wenn man so will. Und werden von uns auch zum Beispiel zum Rindertreiben eingesetzt und solche Sachen. Und das kommt einfach darauf an, ob man diesen englischen Reitstil gehen möchte mit den deutschen Pferden oder so eine Art Western-Reitstil mit den Criollos.
Ach so, das kennen die dann nicht. Die chilenischen Pferde, wenn ich mich da draufsetzen würde wie in Deutschland, dann schütteln die
man
den Kopf.
Man kann sich da genauso draufsetzen wie in Deutschland, aber es ist eine andere Reitmontur und ein bisschen anderer Stil zu reiten.
Und dann kann ich Wanderreiten machen bei Ihnen zum Beispiel.
Genau, bei uns ist das Ganze ein Thema, ein bisschen tiefer, ein bisschen intensiver mit den Pferden. Also es ist nicht einfach nur ein Ausritt, sondern wir haben eben Programme wie das Pferd als Spiegel der Seele oder Management und Pferd, wo das Pferd eben dazu auch dient, gewisse Spiegelreaktionen mir als Mensch zu geben, wie ich drauf bin, wie ich mich verändern kann, also Persönlichkeitsbildung mit dem Pferd im Grunde genommen, was wir in Form von Seminaren anbieten für Privatpersonen, für Firmen, das haben wir auch in Deutschland schon gemacht. Und bei dem Ausritt legen wir halt viel Wert darauf, es ist das sogenannte Reiten aus der Körpermitte. Also dass man im Grunde genommen mit einer sanften Art und Weise mit dem Pferd umgeht, auch das Drumherum kennenlernt, also Fütterung und Satteln und wo stehen die Tiere. Und dann machen wir Touren von 2 Stunden bis 5 Tage.
Was sind das für Leute, die solche Touren buchen?
Ganz unterschiedlich. Wir haben spontane Menschen, die aus Santiago kommen und sagen, sie haben noch nie auf dem Pferd gesessen, sie wollen das mal ausprobieren.
Also auch Chilenen.
Auch Chilenen. Und wir haben genauso gut Menschen, die ganz bewusst aus Deutschland heraus eine 1- oder 2-wöchige Tour mit Pferden buchen und das immer so machen. Also ganz bewusst gezielt gucken, wo kann ich Reittouren in der Welt machen und deswegen kommen. Also das sind ganz unterschiedliche Menschen, die da kommen.
Ich muss aber nicht unbedingt reiten, ich kann ja auch wandern bei Ihnen. Gab es denn da Wanderwege, als Sie da hingezogen sind oder mussten Sie die selber anlegen?
Also wir haben die Wanderwege, wie sie so heute existieren, angelegt. Man muss dazu aber sagen, dass aus den 70er und 80er Jahren gab es eine Forstindustrie in der ganzen Zone, wo dann Forststraßen angelegt wurden damals, die wir in dem Sinne nur umfunktionieren mussten zu eben Wanderwegen oder wieder freischneiden oder Holz wegholen oder die Wege ausbessern. Also da wurde schon, ich sag mal, neben den kleinen Pfaden, die wir ganz neu angelegt haben, gab es da schon ein Wegenetz, wenn man so will.
Jetzt haben Sie es eben schon angedeutet, auch hinter Ihren Reitangeboten kann man ja, wenn man will, ja, das kann man noch vertiefen. Was für eine Idee steht da hinter Reisen, hinter Urlaub, so wie Sie das anbieten?
Also bei uns geht es bei der Reise darum, dass wir dem Menschen auf jeden Fall eine Erfahrung und ein Erlebnis mitgeben, dass man wirklich davon was hat, dass man was mit nach Hause nimmt, eine Erinnerung und sich auch persönlich dadurch weiterentwickeln kann. Es ist nicht jetzt ein Strandurlaub oder wirklich nur eine reine Erholung, sondern es geht ganzheitlich, das Wort ist ein bisschen abgedroschen, aber es geht wirklich in vielen Punkten um den Menschen. Also Ernährung, dadurch, dass wir Produkte selber bei uns anbauen in der Landwirtschaft, um Sport, um Persönlichkeitsbildung in Form von Seminaren, um Gesundheit, also die Naturmedizin von den Einwohnern dort wird genutzt. Und da wird der Mensch eben von allen Seiten, sag ich mal, berührt in diesem Urlaub oder in dieser Erfahrung.
Wir haben vorhin schon gehört, jetzt ist gerade Sommer bei Ihnen, 27, 28 Grad. Ist das auch so jetzt die beste Zeit, um nach Chile zu Ihnen zu reisen?
Die beste Zeit finde ich immer, da antworte ich immer drauf, dass es fast keine beste Zeit speziell gibt, sondern es ist immer die beste Zeit, finde ich, wie die Menschen das für sich selber sehen. Das heißt, es gibt Leute, die sind gerne im Herbst da, weil da die Blätter rot, gelb und alle möglichen Farben haben, also so wie so ein Indian Summer. Es gibt Menschen, die lieben den Sommer, die wollen in die Wärme. Wir bieten im Winter Schneeschuhlaufen und Langlauf an. Wir haben ein Skigebiet in der Nähe. Also die Hochsaison in Chile selber ist Januar, Februar, wo die meisten Chilenen kommen und was man auch so als die Reisezeit bezeichnet. Aber zum Beispiel für die Ausritte ist der Herbst oder das Frühjahr viel interessanter, weil es eben nicht ganz so warm ist, weil es nicht so viele Insekten gibt und weil es da einfach entspannter ist.
Und wir werden gleich hier in Domradio Reisen noch eine andere Region, wir sind ja jetzt im Süden von Chile, kennenlernen, die liegt mehr im Norden und da ist auch unglaublich viel Landschaft und eine ganz besondere Atmosphäre zu bewundern. In Domradio Reisen, da sind wir ja heute vor allem in Chile unterwegs, vorwiegend im Süden des Landes. Jetzt machen wir aber einen kurzen Abstecher in den Norden, in den Norte Chico, Chiles sogenannten kleinen Norden. Und da liegt mitten in der Halbwüste das Valle del Elqui, eine grüne Oase. Die Menschen, die das Valle besuchen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Motiven. Sie wollen das Geburtshaus und Museum der chilenischen Dichterin und Nobelpreisträgerin Gabriela Mistral besichtigen. Sie besuchen die Schnapsbrauereien, denn der Nationalschnaps Pisco wird hier hergestellt. Oder sie fahren auch zu einer der Sternwarten, denn das Valle gehört zu den Orten der Welt, an denen man am besten die Sterne beobachten kann. Doch da gibt es noch diese besondere Energie, die magisch auf die Menschen wirkt. Tini von Poser ist ins Valle del Elqui gefahren, hat mit den Bewohnern gesprochen und versucht, das Geheimnis dieses Zaubers zu ergründen.
Yo creo que este tema de la energía que hay en este lugar está directamente relacionado con la cantidad de luz porque hay mucho sol y el sol es energía.
Ich glaube, das Thema der Energie an diesem Ort hat mit dem vielen Licht zu tun. Es scheint ständig die Sonne und die Sonne ist Energie pur. Die Berge haben außerdem Minerale und nehmen die Energie auf, die dann zurückstrahlt. Und dieses Tal liegt mitten zwischen den Bergen, zwischen denen jeweils nicht mehr als 100 Meter liegen, und einem Fluss, der unten entlang strömt. So ist das Gefühl hier ein völlig anderes als in der Stadt.
Als Alvaro Diaz mit seiner Frau Juanita vor 8 Jahren ins Valle del Elqui kam, spürten sie diese ganz besondere Energie, weshalb sie sich entschieden zu bleiben. Das Valle del Elqui, das hier alle einfach kurz Valle, Tal nennen, ist eine grüne Oase mitten in Chiles Halbwüste, etwa 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Santiago. Bereits die Ureinwohner, die Diaguitas, haben dieses subtropische Paradies entdeckt und hier intensiv Landwirtschaft betrieben. Eine schmale Gebirgsstraße verbindet die kleinen Orte des Tals. Sie führt an Papaya-Plantagen, Avocado-Gärten und Weinbergen vorbei. Auf dem zentralen Platz des Dorfs Pisco Elqui herrscht buntes Treiben. Eine Gruppe macht Yoga. Ein einäugiger älterer Mann kommt jeden Tag hierher. Sein Name ist Lucero.
Estaban los Diaguitas. Die Diaguita-Indianer lebten hier in Gemeinschaft. Sie haben sehr viel angepflanzt. Ihre Geister schwirren hier immer noch umher. Nur ein Sehender, ein Klarsichtiger kann sie sehen. An diesem Platz zum Beispiel gibt es sehr viel Energie. Wie kann man sie fühlen, empfangen? Das ist ganz leicht. Halte deine Hand so, stelle die Beine locker nebeneinander. So, ganz einfach.
Ein paar Neugierige haben sich genähert. Lucero fordert sie auf, die Hände Richtung Sonne zu halten.
Sienten algo extraño en su mano. Respiren, relájense. Mira. Ahí está. Esta. Ahí está la energía.
Fühlt ihr etwas in den Händen? Atmet und entspannt euch. Da ist es. Die Leute kommen immer und sagen, ich spüre so viel Energie. Ich kann es nicht erklären, wie schön. Du setzt dich einfach hier eine Weile hin und du merkst, wie du entspannst und Frieden fühlst, Ruhe.
Eine Schotterpiste führt zu dem Ort Cochihuas, ein besonderer Anziehungspunkt für Hippies, Esoteriker und UFO-Gläubige. In einem abgelegenen Haus mitten in den Bergen wohnt Lili. Sie ist Anfang 40, trägt ihr dichtes schwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Lili widmet sich Naturmedizin, Reiki und Yoga.
Es geht nicht darum, die Schulmedizin beiseite zu schieben, aber man lernt hier eine andere Medizin kennen, die der Seele. Hier im Ort Cochihuas habe ich Reiki gelernt und die Pflanzenmedizin in La Serena. Ich habe Patienten aus ganz Chile, viele sind meine Nachbarn, aber auch Deutsche, Franzosen, Engländer.
Der untere Bereich von Lilis Haus ist bis auf ein Sofa völlig leer, damit viel Platz für die Yoga-Übungen bleibt. Wie Alvaro und Lucero strahlt auch Lili eine enorme Ruhe und Gelassenheit aus. Sie lacht viel und erzählt, während sie ihre beiden Hunde streichelt.
Un ejemplo. Una mujer me consulta porque tiene problemas para decir que no.
Ein Beispiel. Eine Frau hat mich aufgesucht, weil sie Probleme hatte, Nein zu sagen. Viele nutzen sie aus, weil sie nicht Nein sagen kann. 10 Leute bitten sie um einen Gefallen und 10 sagt sie Ja. Ich habe ihr eine Blume verabreicht, beziehungsweise mehrere Blumen, und sie hat gefühlt, wie sie sich etwas verändert. Die Unsicherheit, das Gefühl der Schuld und auch das Thema, immer wieder in die gleiche Falle zu tapsen.
Ihre Patientin könne jetzt Nein sagen. Lili lächelt zufrieden. Alvaro und Juanita geben am Abend ein Konzert in ihrem Garten. Sie haben Verse der chilenischen Dichterin Gabriela Mistral vertont, die hier im Valle geboren ist.
Valle del Qui, Valle hermano.
Ich bin mir hier bewusster darüber, dass ich glücklich bin. Ich glaube, wenn du im Leben das machst, was du machen willst, wenn du es schaffst, dein Inneres besser kennenzulernen und demnach Entscheidungen zu treffen, ist das der Weg zum Glück. In meinem Fall war das, Musik zu machen, Massagen und an diesem wunderbaren Ort zu leben.
Ja, das Valle del Elqui, eine grüne Oase im Norden Chiles, hat uns Tini von Posa vorgestellt. In der nächsten Stunde von Domradio Reise, da nehmen wir sie noch einmal mit in den Süden des Landes. Und jetzt heißt es erstmal Musik anhören aus Chile. Da stellt uns Daniel Hauser eine ganz besondere Gruppe vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Im Alter von 6 Jahren hat sie ihre Eltern darum gebeten, sie Klavier spielen zu lassen. Und die Eltern, 2 Maler, stimmten diesem Antrag zu. Als Künstler hatten sie auch viel mit Musikern zu tun und so wurden die Freunde der Familie zu den Lehrern von Pascuala am Klavier. Richtig professionell wurde es dann, als sie nach der Schule in Santiago an die Katholische Universität nach Valparaíso ging. Dort hat sie Musik studiert und auch ihre heutige Band kennengelernt. Vor allem mit dem Akkordeon zieht sie seitdem um die Welt und will die chilenische Musik bekannter machen. Folklore, die bestimmte Orte des Landes thematisiert, aber auch durchaus moderne Klänge dafür einsetzt. Auf Flötenmusik aus den Anden steht sie zum Beispiel nicht so sehr. Allerdings Volksfeste sind es, die ihr wiederum sehr wichtig sind. Die Inspiration zur Cueca La Sencera hat sie zum Beispiel bei Karnevalsfeierlichkeiten gefunden in San Lorenzo de Tarapacá. Die Cueca ist ein Tanz. Mann und Frau umwerben sich, tanzen im Halbkreis umeinander und reichen sich dabei immer wieder ein Tuch hin und her. Die Musik dazu kommt jetzt von Pascuala Ilabaca, Cueca La Sencera.
Wenn man von Reisen spricht, dann spricht man auch gerne von Essen. Und das Besondere bei unserem Studiogast heute, Marco Benzin, der mit seinen Eltern ausgewandert ist nach Chile, ist ja, sie bauen ihr Essen selber an.
Das ist korrekt, zumindest zum Teil.
Zum Teil. Quinoa ist eine Pflanze, die sie anbauen. Was ist denn das für eine Pflanze?
Quinoa ist ein Scheingetreide oder auch genannt Reismelde, kommt aus der Spinat- oder Meldefamilie. Und ist relativ unbekannt noch, weil es damals laut der Legende von den Spaniern in Südamerika verboten wurde, weil die Eingeborenen zu stark davon waren, um sich gegen die Einwanderer sozusagen zu wehren. Das ist eine Legende, das ist so, weiß man nicht, ob es stimmt oder nicht. Die Pflanze hat ganz tolle Eigenschaften, also Kalziumwerte wie die Milch, Eisenwerte wie Spinat, sehr hohe Eiweißwerte, mit die höchsten überhaupt im Getreide. Und wurde auch 2013 zur Pflanze der Welt erkoren, ist eventuell eine Lösung fürs Welthungerproblem und ein sehr gesundes Nahrungsmittel, auch glutenfrei etc.
Was mache ich da draus? Brot oder was?
Man kann daraus Brot packen, es hat jetzt nicht eine Klebestufe wie Weizen, das heißt, man muss auch andere Mehle dazu nehmen. Es gibt Energieriegel, man kann es im Essen verkochen, also es gibt so, wir haben jetzt ein neues Gericht erfunden mit unserem neuen Partner quasi, das sind die Andenpuffer. Oder Quinoa-Reibekuchen, das ist so ein bisschen der Mischmasch zwischen Köln und Chile, wo die auch verarbeitet werden. Und es gibt diverse Produkte, die man normal so mit Mehl auch machen kann.
Jetzt möchten Sie ja nachhaltige Landwirtschaft. Sie sind auch gelernter Landwirt, muss man dazu sagen. Wie sieht denn das dann aus in Chile?
Ja, das sieht in Chile so aus, dass es natürlich noch nicht diese Bio- oder Demeter-Richtlinien gibt, wie es die hier in Deutschland gibt. Wir versuchen trotzdem, die da einzuhalten, obwohl es die Verbände so in der Art und Weise noch nicht gibt. Und nachhaltig heißt natürlich sowohl im Wald als auch in der Landwirtschaft, den Umgang mit dem Tier so zu gestalten, dass er respektvoll ist. Den Umgang mit dem Wald und auch mit den Pflanzen so zu gestalten, dass er sehr respektvoll und im Einvernehmen im Grunde genommen läuft. Keine Chemikalien einzusetzen. Wir haben am Anfang eine Grunddüngung gemacht, werden da aber auch jetzt auf Pferdemist, Kuhmist und solche Sachen umsteigen. Wir haben ein Projekt mit einer kleineren Biogasanlage, um einen Kreislauf zu gestalten, um eigenen Dünger zu produzieren. Also eben so, wie man es aus Deutschland kennt, gibt es das in Chile noch nicht, die Biolandwirtschaft, weil im Grunde genommen auch noch viel Bio ist, weil viele Leute auch kein Geld haben, sich irgendwelche Chemikalien oder Dünger zu leisten. Aber wir versuchen das eben so umzusetzen, dass wir da an die Standards aus Europa und Deutschland auch ranwachsen, auch da vor Ort.
Und wenn ich jetzt zu Ihrer Lodge reise und da Ferien mache, kriege ich da irgendwas von mit, von der Landwirtschaft?
Sie kriegen davon alles mit. Das ist auch der Sinn der Sache, weil wir möchten eigentlich, dass die Leute in ihrer Zeit oder ihrem Aufenthalt erfahren und erlernen und gucken, wie das funktioniert in der Landwirtschaft, wie das funktioniert in der Forstwirtschaft, sehen, wie Nahrungsmittel angebaut wird, wie Forstwirtschaft nachhaltig betrieben wird. Es gibt Synergieeffekte. Also wenn wir im Wald arbeiten, stellen wir natürlich im gleichen Moment auch unsere Pfade her, wo unsere Ausritte gemacht werden, wo unsere Wanderungen gemacht werden. Wir bauen mit unserem eigenen Holz unsere Gebäude. Und so sind alle Bereiche verbunden und das ist auch ganz bewusst so gemacht.
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Reisende das sehen, dass die dann sagen, ach, können wir nicht mitmachen.
Das hat es schon gegeben und gibt es immer noch. Da aus dem Grund haben wir auch jetzt vor einem circa halben Jahr eine Genossenschaft gegründet in Deutschland, wo wir im Grunde genommen Leute mit einbinden, sich wirklich an dem Projekt auch zu beteiligen, mitzumachen. Die Reisenden an sich haben natürlich also Erfahrung oder gehabt in der Heuernte oder in kleineren kurzen Abschnitten, wo sie mal mit Hand anlegen. Und wenn man das eben langfristig tun will, ist eben eine Idee, das über unsere Genossenschaft Change Campo zu machen.
Aber das ist nicht so, dass ich dann zu Ihnen komme und sage, ich arbeite hier jetzt mal mit, ich bleib mal bei den Benzins, hier gefällt es mir so gut.
Das hat es auch schon gegeben. Also wir haben diverse Freiwilligenarbeiter, Praktikanten oder andere Leute, die bei uns quasi vorbeigekommen sind, wo dann längere Geschichten draus geworden sind, die dann 2-3 Jahre bei uns gearbeitet haben, mit uns heute befreundet und in Kontakt stehen, immer mal wiederkommen. Das hat es in der Form mit Sicherheit gegeben. Aber Partner ganz aktuell, die mit uns wirklich zusammenarbeiten wollen und da gemeinsam was aufbauen, die finden wirklich ihren Weg, dann über diese Genossenschaft mit uns gemeinsam was zu machen.
Jetzt ist das eine lange Geschichte, eigentlich schon Ihre Auswanderergeschichte. 9 Jahre sind Sie jetzt schon in Chile. An welchem Punkt sind Sie jetzt eigentlich? Das klingt ja eigentlich nach einem großen Erfolg mit wenig Rückschlägen.
Ja, das klingt in erster Linie mal so. Und es war in den letzten 7 Jahren so, dass uns auch viele Sachen geglückt sind. Aber es hat natürlich auch Stolpersteine gegeben. Die gibt es überall, egal was man tut. Und wir haben im Grunde genommen jetzt 7, 8, 9 Jahre gebraucht, wenn man so will, den ersten Grundstein zu legen, Infrastruktur aufzubauen. Es dauert einfach unheimlich lange, eigene Brunnen bohren, eigene Wege anlegen, eigene Zäune, sich da vor Ort erstmal zurechtzufinden. Und sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir mit Hilfe dieser Partner oder die Leute, die das mit uns weiter gestalten, den nächsten Schritt wagen, eben das Ganze auch, ich sag mal, kommerziell und funktionell auf gute Wege zu bringen.
Und haben Sie es auch, ich sag mal, als Familie nie bereut, ausgewandert zu sein nach Chile?
Nein, also die Erfahrungen, die jetzt weniger monetär sind, sondern der Abend am Lagerfeuer mit dem Blick in den Sternenhimmel oder die einzelnen menschlichen Erfahrungen, die man gemacht hat, sowie an sich dieses ganze Abenteuer, diesen Schritt zu wagen, in ein anderes Land zu gehen, was Neues zu machen, was von Null aufzubauen, den würde ich immer wieder so machen. Und ich glaube, das spreche ich für alle in unserer Familie, in unserem Team.
Jetzt hatten Sie gute Voraussetzungen, finde ich. Also finanziell war was da. Sie sind als Familie gegangen, also als kleine Gruppe, die zusammenhält. Wenn jetzt jemand auch daran denkt, auszuwandern, gibt es irgendeinen Tipp, wo Sie sagen, da sollte man sich vorher Gedanken drüber machen?
Also ganz wichtig ist, sich in irgendeiner Art und Weise wirklich vorzubereiten, nicht Hals über Kopf im Internet irgendwas angucken, irgendwo hingehen und sagen, das gefällt mir, das Land mehrfach bereisen, gucken, wie komme ich mit den Leuten klar. Man kann in einer Reise von ein paar Tagen oder Wochen nicht feststellen, wie es dort ist zu leben, vielleicht sogar erstmal 1-2 Jahre dort leben, ohne von hier alles mitzunehmen und erstmal ein bisschen horchen, gucken, wie funktioniert das da alles, wie läuft das. Und dann ganz überlegt, sage ich mal, gezielt mit einem Projekt, was ich aufbauen will, was vor Ort auch Abnahme findet und da Nachfrage hat, dorthin gehen.
Jetzt sind Sie selber öfter hier, weil Sie jetzt die Genossenschaft auch aufbauen, aber fehlt Ihnen irgendwas in Chile aus der Heimat?
Chile ist auf eine gewisse Art und Weise sehr europäisch. Das heißt, wir haben teilweise deutsche Supermärkte, wir können uns Sachen aus Deutschland über Postweg zuschicken lassen, wir haben Sachen mitgenommen und es sind ab und zu ganz banale Dinge, wie mal ein leckeres deutsches Brötchen oder irgendwie solche Sachen. Aber so im Großen und Ganzen fehlt nichts, nee.
Was kostet eigentlich eine Übernachtung bei Ihnen?
So umgerechnet 60 Euro.
Ist vielleicht drin, wenn man mal in Chile vorbeikommt, in der Fundo Laguna Blanca. Unter der Internetseite findet man auch Informationen. Also ich sag's nochmal, Fundo Laguna Blanca mit C hinten blanca.com. Mhm. Da kann man sich einen Eindruck verschaffen, wie es aussieht am Fuße des Vulkans an der Lagune bei Benzins. Marco Benzin, vielen Dank, dass Sie da waren und noch viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
So, und wir bleiben in Domradio Reisen in Südamerika, wechseln jetzt aber das Land. Es geht nach Argentinien, in die Hauptstadt. Buenos Aires wird ja von vielen als europäischste Stadt Südamerikas bezeichnet und das nicht ganz zu Unrecht, denn zumindest das Zentrum erinnert mit seinen prächtigen Boulevards, grandios pompösen Bauwerken und den von Hund und Herrchen bevorzugten auslandenden Parks so ein bisschen an Paris, ein bisschen an Barcelona und natürlich an Italien, denn etwa 40% der Portoneños, der Einwohner von Buenos Aires, sind italienischer Abstammung. Tango, Fußball und der Rio de la Plata. Es gibt viele Mythen in der argentinischen Hauptstadt und eine ist die vom Silberfluss. Anne Herberg berichtet.
Thermoskanne, Matebecher und eine Angel. Mehr brauchen sie nicht für den perfekten Sonntag in Buenos Aires. Die mehr als 100 Angler, die an der Kaimauer der Costanera Norte lehnen, der Uferpromenade am Rio de la Plata. Dass darin mehr Industrie- und Klärabfälle vermutet werden als Fische, stört die wenigsten.
Was, das denken alle. Wenn ich einen rausziehe, esse ich ihn auch. Das ist ein Fest. Und guck her, wir leben hier noch.
Hier entspannst du, vergisst alle deine Probleme.
Hier habe ich gelernt, nicht klein beizugeben, denn der Fluss ist hinterlistig. Heute ist er ruhig, aber wenn der berühmte Südostwind aufzieht, peitscht er uns das Wasser um die Ohren.
Schon immer zog er Abenteurer und Aussteiger an. Der Rio de la Plata, der Fluss voller Träumereien und Schlamm, wie ihn der Dichter Jorge Luis Borges nannte. Breit wie ein Meer und doch flach wie ein Froschteich. Seinen Namen verdankt er selbst einer großen Illusion. Silberfluss taufen ihn die spanischen Eroberer vor 500 Jahren. Getrieben von der Legende eines sagenhaften Königreiches im Landesinneren mit ganzen Bergen voll Silber. So erreicht Pedro de Mendoza 1536 die schlammigen La Plata-Ufer. Mit dabei der bayerische Landsknecht Ulrich Schmiedel, der fleißig Tagebuch führt.
Sind also durch Gottes Segen in Rio de la Plata angekommen. Dort haben wir eine Stadt gebaut und sie Buenos Aires genannt. Das heißt auf Deutsch guter Wind.
Bald dreht der gute Wind. Statt auf Silber stoßen die Beutezügler auf den Widerstand der Ureinwohner, fangen sich Krankheiten ein.
Ja, es erhob sich solche Not, dass weder Ratten, Mäuse, Schlangen oder anderes Ungeziefer zur Sättigung des jämmerlichen Hungers vorhanden war. Es wurden dann auch Schuhe und Leder gegessen. Ein Spanier aß seinen Bruder, der gestorben war, in der Stadt Buenos Aires.
Es soll noch 300 Jahre dauern, bis Buenos Aires zur prosperierenden Hauptstadt eines Landes wird, das den Mythos vom Argentum, vom Silber, noch heute im Namen trägt: Argentinien. Wirklichen Reichtum bescheren ihm schließlich Landwirtschaft und Hafenzölle.
Buenos Aires, la reina del Plata. Buenos Aires, mi tierra querida.
Buenos Aires, Königin am Silberfluss, heißt es in einem berühmten Tango. Jener Musik, die von den Sehnsüchten der Millionen Einwanderer erzählt, die am La Plata ihr Glück suchten. Auch für Deutsche blieb er ein Schicksalsfluss. 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, sprengt sich dort die Graf Spee selbst in die Luft. Das Panzerschiff der deutschen Kriegsmarine war im Handelskrieg mit den Briten in eine aussichtslose Lage geraten. Der Kapitän begeht Selbstmord, die Besatzung rettet sich nach Buenos Aires.
Wenn man denen auf der Straße begegnete, dann war das absolut ein Schock. Dabei waren die ganz bestimmt nicht alle Nazis.
Erinnert sich die deutsche Jüdin Ruth Schweizer. 1936 floh sie mit ihren Eltern an den Rio de la Plata. Später finden dort auch zahlreiche Altnazis Unterschlupf. Nicht das einzige dunkle Kapitel des Silberflusses. Sein trübes Wasser begräbt tausende Desaparecidos, Verschwundene der argentinischen Militärdiktatur unter sich, die aus Flugzeugen darüber abgeworfen wurden. An der Costanera erinnert heute der Parque de la Memoria an diese Zeit. Hector und seine Frau kommen regelmäßig hierher.
Das war unsere Generation. Wir haben viele Freunde verloren damals. Der Fluss hat unsere Geschichte überhaupt geprägt. Wir nennen uns selbst Porteños, Hafenbewohner. Als Kinder haben wir hier gebadet. Heute ist alles verschmutzt. Man spürt am Fluss immer eine gewisse Nostalgie nach dem Vergangenen.
Die Uferpromenade, fast 10 Kilometer vom Zentrum entfernt, ist einer der letzten Orte in Buenos Aires mit freiem Blick aufs Wasser. Der Rest ist zugebaut mit Containerhafen, Industrie oder exklusiven Wolkenkratzern. Die Stadt wendet ihrem Fluss den Rücken zu, bemerkte der Architekt Le Corbusier schon in den 30er Jahren. Angler Gustavo meint dazu:
Sie lassen dich nicht in die Natur gelangen. Sie schütten das Flussbett auf, bebauen es, immer so weiter. Dort leben sie eingesperrt wie in einem Hasenkäfig und hechten irgendetwas hinterher. Das ist wie nach einer Illusion zu fischen.
Er spießt einen Wurm auf seinen Angelhaken und lässt den Blick schweifen über schlammbraune Wassermassen bis zum Horizont.
Anne Herberg hat uns erzählt von dem legendären Silberfluss in Argentinien, Rio de la Plata. Zu Beginn des Jahres, da hat man ja oft viele Pläne und Reiseideen. Man muss ja nicht gleich nach Chile auswandern, wie Marco Benzin, unser Studiogast vorhin, der von seiner Auswanderung mit seinen Eltern erzählt hat. Man kann erstens auch innerhalb von Europa verreisen und fremde Länder und Kultur kennenlernen. Und zweitens muss man ja nicht gleich ein Leben lang in einem anderen Land verbringen. Es geht auch kürzer. Domradio-Volontärin Milena Fuhrmann hat das während ihres Studiums gemacht. Sie hat ein sogenanntes Erasmus-Semester gemacht, hat also ein halbes Jahr im Ausland verbracht und zwar in Rom. Und davon erzählt sie uns jetzt. Hallo Milena.
Hallo, grüß dich.
Ja, also Erasmus, ja, das heißt, du musstest in Rom auch zur Uni gehen, oder?
Genau, richtig. Das gehört dazu, wenn man ein Erasmus-Jahr oder Semester, wie in meinem Fall, macht, dass man dort dann auch studiert. Also den ganz normalen Alltag wie hier in Deutschland habe ich dann dort in Rom auch gehabt.
Und wenn man Alltag teilt, dann heißt das ja eigentlich auch, dass man ein Land besser kennenlernt. Hattest du auch den Eindruck? Hast du da was Neues gelernt von Rom?
Auf jeden Fall. Und zwar, dass es in Rom alles doch viel entspannter und auch deutlich langsamer zu sich geht. Also gut, dass die Italiener sowieso etwas entspannter sind als die Deutschen. Das ist ja so allgemein bekannt. Aber ich habe tatsächlich da festgestellt, dass die Römer einfach ein bisschen anders ticken. Also ich hatte da ein ganz lustiges Beispiel. Ich musste meinen Erasmus-Ausweis abholen und war da schon ziemlich spät dran. Also es war irgendwie sehr spät am Nachmittag und ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass ich da im Büro niemanden mehr antreffe. Aber da saßen sie noch, alle waren total nett und fröhlich und quatschten mich dann auch noch zu, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, schon sehr spät dran war. Und das war sehr überraschend für mich, dass sie auch überhaupt nicht böse waren oder genervt, dass man dann jetzt irgendwie da in ihren Feierabend reinbricht und da noch was von denen will. Die waren also wirklich total nett und entspannt und nehmen so Termine und Uhrzeiten. Ach ja, das kann auch gerne mal so 30 Minuten nach hinten geschoben werden, das ist für die alles kein Problem.
Das war jetzt ein Zufall, dass du das gemerkt hast, als du deinen Ausweis abholen solltest. Was hast du sonst noch so gemacht, um jetzt Alltag und auch speziell um Römer kennenzulernen?
Ich war viel unterwegs, vor allem zu Fuß. Ich habe das Glück gehabt, dass ich direkt im Zentrum von Rom gewohnt habe, also 5 Minuten vom Pantheon entfernt, 10 Minuten von der Uni. Und ich war sehr, sehr oft und sehr viel zu Fuß unterwegs. Also habe es wirklich gemieden, so die Bahn zu nehmen oder den Bus. Wenn ich mal rausgefahren bin, klar, dann ging es nicht anders. Aber ansonsten wirklich so zu Fuß die Stadt erkundet, dann auch versucht eben nicht diese typischen Touristengänge zu nehmen, also diese Touristenwege, wo alle lang gehen, sondern wirklich so diese kleinen Gässchen zu nehmen, mal zu gucken, was dahinter versteckt ist oder hinter der anderen Ecke, wo man eben nicht so typischerweise hingeht. Und ja, und da habe ich einfach auch die interessantesten Leute kennengelernt oder auch ganz kleine Cafés, die man halt überhaupt nicht kennt, weil die halt nicht auf der Touristenmeile liegen und da hat man dann auch ein ganz tolles italienisches Frühstück für 2 Euro bekommen. Also sowas habe ich gemacht. Also einfach viel unterwegs gewesen sein oder mal im Supermarkt die Kassiererin irgendwie angesprochen, irgendwie so ein bisschen gequatscht und ja. Ich hatte das Glück, dass ich noch eine römische Tandempartnerin hatte, also mit der ich dann immer mein Italienisch ein bisschen aufgebessert habe und die hat mich dann auch ein bisschen mitgenommen. Da habe ich also ihre Freunde auch so kennengelernt und bin so sozusagen wirklich reingekommen in diese Kultur, in diese römische Kultur. Das war toll.
Und wie haben die Leute in den Cafés, im Supermarkt reagiert, wenn du die angesprochen hast? Waren die nicht auch manchmal genervt, gerade weil es so viele Touristen gibt in der Stadt?
Das kommt immer drauf an, wo man gerade ist. Wenn man jetzt, ich würde mal sagen, in der Nähe vom Petersdom, wenn man dort in die Cafés reingeht, die sind schon so ein bisschen abgebrüht, würde ich mal sagen. Wenn man die dann irgendwie so angesprochen hat, dann haben die eher so kurz und prägnant geantwortet, weil die natürlich da immer viele Touristen haben. Aber wenn man so wie ich zum Beispiel versucht hat, wirklich so kleine Gassen zu nehmen, die eben nicht so überlaufen sind und dort dann irgendwie Römer angesprochen hat oder die Kellnerin oder Kassiererin, dann waren die sehr, sehr freundlich und offen. Und die sind, die Italiener, oder ich will das jetzt nicht so pauschal sagen, aber das, was ich jetzt in Rom so an Menschen kennengelernt habe, die waren immer sehr, sehr offen. Und wenn die gemerkt haben, oh, da kommt jemand aus dem Ausland, das konnte man am Akzent ja immer sehr leicht raushören, dann waren die immer total fröhlich und freundlich, dass sich jemand die Mühe macht, überhaupt deren Sprache zu lernen und dann wirklich auch auf der Sprache mit denen zu sprechen. Also da bin ich immer sehr offen empfangen worden.
Und ein halbes Jahr Rom ist ja doch schon eine ziemlich lange Zeit. Hast du den Eindruck, du weißt jetzt auch, wie die Römer ticken?
Sagen wir mal so, ich glaube, dass ich schon so einen guten Eindruck gewonnen habe, wie die Römer so drauf sind. Aber was ich eben auch schon meinte, ich würde niemals pauschal sagen, ich kenne sie jetzt alle in- und auswendig. Genauso wenig würde ich behaupten, dass ich mich jetzt in Rom komplett gut auskenne. Also ein halbes Jahr ist wirklich eine lange Zeit, aber es gibt immer noch viele, viele Dinge, die ich in Rom noch nicht gesehen habe. Also ich war, als ich abgereist bin im Sommer 2011, da hatte ich wirklich noch das Gefühl, boah, irgendwie hast du noch nicht genug bekommen von Rom. Also ich glaube schon, dass ich so einen guten Eindruck habe, aber ich habe noch nicht genug. Also ich habe noch nicht genug kennengelernt. Ich würde auf jeden Fall nochmal hingehen und ja, vielleicht nicht direkt auswandern, aber... Mal sehen, ich würde es jetzt nicht ausschließen.
Sagt Milena Fuhrmann, unsere Volontärin. Sie hat ein Erasmus-Jahr in Rom gemacht, dort studiert und viele nette Leute kennengelernt.
Auf jeden Fall.
Dankeschön.
Gerne.
Domradio, Reisewetter.
Der Deutsche, der kraxelt ja an sich gern hinauf, auch im Winter genießt dann Berge und Aussicht, aber an Tagen wie diesen, da ist das gar nicht zu empfehlen, denn oben auf den Gipfeln der Mittelgebirge, da fegt der Sturm hinweg. Ob das über das Wochenende so bleibt, das weiß jetzt Stefan Quielitz, unser Wetterexperte. Stefan, wie sieht's aus?
Ja, und das bleibt nicht nur am Wochenende so, sondern auch übers Wochenende hinaus bleibt das so. Am Samstag bläst es nochmal richtig kräftig und dann solche exponierten Berge, wie zum Beispiel der Brocken im Harz, da bläst das dann mit 150 Stundenkilometer der Wind. Dagegen ist das bei uns im Rheinland hier richtig harmlos, mal mit 50, mal mit 60 oder vielleicht 70 Stundenkilometern. Wir sind da so ein bisschen in einer geschützten Lage hier im Moment. Viel kräftiger bläst der Wind dann im Flachland, also das heißt auch am Niederrhein schon, im Münsterland. Und vor allem natürlich auch in Norddeutschland, aber eben auch hier bei uns auf den Gipfeln, am Kahlen Asten, im Hochsauerland, in der Eifel, überall bläst es richtig kräftig.
Und wie sieht es an den Küsten aus, Ostsee, Nordsee?
Das ist natürlich noch einmal eigentlich ein Stück dramatischer, weil wir da nicht nur über Böen reden, sondern wirklich über Orkanböen und über so einen anhaltenden Wind. Der Samstag, den ganzen Samstag über bleibt es da kräftig am Blasen und das geht so richtig so quer drüber über die Nordsee und dann über Inseln wie Sylt vor allem hinweg, über Schleswig-Holstein hinweg zur Ostsee rüber. Und Sylt zum Beispiel ist ja eh eine Insel, die sehr knapp ist mit Sand, wo das Meer immer dran nagt und wo die im Sommer immer wieder Sand aufschütten müssen. Und das ist jetzt richtig auch dann dramatisch. Und es werden eben auch Sturmfluten jetzt für Samstag nochmal angesagt, wo das Wasser dann 1,50 Meter, 2 Meter über normal ist. Alles nicht so hochdramatisch, aber dieses permanente Nagen des Wassers an der Küste, an den Inseln, das ist schon heftig. Und draußen sein kann man da eh gar nicht.
Draußen sein kann man gar nicht, weil der Wind so stark ist. Kommen wir mal zu den Temperaturen. Die waren ja sehr gemischt, mal Winter, mal Frühling in der letzten Zeit jetzt hier bei uns. Wie geht das am Wochenende weiter?
Ja, das ist der Wind bringt alles mit sich. Wir haben eigentlich alles. Wir haben morgen Samstag richtig Frühlingswetter, 12, 13 Grad. Selbst oben in Winterberg sind es dann 7 Grad. Also da ist mit Schnee und Winter weil es zu windig ist, aber auch, weil es zu warm ist. Und Sonntag, wutsch, da kommt eine Kaltfront über uns hinweg und plötzlich haben wir 10 Grad weniger. Dann haben wir in Köln noch 4 Grad, im Winterberg, im Sauerland oben Dauerfrost. Das heißt aber auch, dieser Wechsel bringt nochmal kräftig Niederschlag mit sich und eben Wind. Und dann haben wir wieder Schneeschauer in den Hochlagen und im Flachland, so nasskaltes Regenwetter am Sonntag. Gar nicht schön. Ja.
Jetzt hast du schon gesagt, Winterberg, Dauerfrost, also da kann man den Winter finden, wenn man ihn denn jetzt im Winter finden möchte. Wo finde ich ihn noch?
Ja, bei uns ist es eher tatsächlich so ein bisschen mau nächste Woche, vor allem wegen dieses scheiß Wetters, ja, wenn ich das mal so sagen darf, weil es so windig ist. Also man könnte ja im Winterberg auch gern mal oben in die Loipen gehen, aber das ist so ein kräftiger Wind und es ist im Moment die nächste Woche auch kein Ende absehbar. Insgesamt geht in den kommenden 14 Tagen, wenn man da so drauf schaut, der Trend eher Richtung kälter werden. Das heißt aber nicht, es gibt ein schönes Hochdruckgebiet bei uns und es gibt richtig tiefen Frost. Nein, diese große Wetterlage, die bleibt uns in etwa so enthalten. Und das heißt eigentlich auch für ganz Europa, so richtigen Wintereinbruch gibt es nicht. Richtigen Frost allenfalls in Nordskandinavien, also oben irgendwo in Norwegen, Richtung Polarkreis oder auch im Moment an diesem Wochenende, wer es mag, in der Nordtürkei Richtung Schwarzmeer, da hat es ordentlich geschneit. Ansonsten natürlich oben in den Alpen, in den entsprechenden Höhen, da ist es auch gar nicht so windig. Das ist vielleicht am ehesten dann ein Ziel, weil der Wind und das ganze Gestürme spielt sich eben eher Richtung Norddeutschland ab, Richtung Skandinavien.
Viel Wind und wenig Winter, das kann man schon mal festhalten. So sieht das Wochenende hier bei uns aus. Und mit viel Wind geht diese Reisesendung auch zu Ende. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. In der nächsten Woche, da haben wir uns ein Thema ausgedacht. Da reisen wir ins Licht und ich denke, Licht können wir im Moment alle brauchen. Ich sage erstmal vielen Dank an Stefan Quielitz, unseren Wetterexperten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag heute. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.